Ein verregneter Morgen ist ein guter Morgen. Es ist kein schlechtes Wetter, es ist gutes Wetter. Wie ist die Stimmung, die politische Stimmung eine Woche vor der Wahl in Sachsen-Anhalt? Alle schauen auf Sachsen-Anhalt, alle schauen auf den Osten. So auch Sergei Lochthofen. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie. Ja, es hat nochmal geregnet. Ich habe schon Angst gehabt, wenn Sie mit dem Fahrrad kommen, dass Sie noch reingeraten. Aber ja, sind Sie trocken durch?
Ich habe mir einen neuen Regenmantel geholt und der hat mich trocken und sicher ins Radio gebracht.
Wenn es doch immer so in der Welt gut klappen würde, ja. Trocken und sicher. Ja, Sachsen-Anhalt, ich fange mal vorsichtig an. Also Sachsen-Anhalt war schon immer speziell. Natürlich zeigt sich da vieles, was im Osten passiert. Aber wenn wir die fast 40 Jahre nach dem Mauerfall sehen, da hat Sachsen-Anhalt immer wieder seltsam gewählt. Man muss auch sagen, bevor die AfD aufkam, jetzt sind wir schon bei der AfD schon wieder, gab es im Sachsen-Anhalt im Landtag schon Rechtsradikale, in Sachsen auch NPD und DVU. Das ist uns in Thüringen Gott sei Dank damals erspart geblieben. Aber es zeigt auch schon damals sozusagen ein wirres zum Teil Verhalten an der Wahlurne.
Ja, was wird denn entscheidend für die Wahl sein am kommenden Sonntag? Können Sie das orakeln?
Naja, wir müssen vorsichtig sein. Die Umfragen sind das eine. Ob die 20-25% der Unentschlossenen tatsächlich noch zur Wahlurne gehen und dann vielleicht doch noch mal nachdenken darüber, was passiert mit einem Land, das diese Entscheidung so trifft, wie es halt die vielen orakelnden Journalisten und auch Politiker vorhergesagt haben. Also es ist ja eine fast selbsterfüllende Prophezeiung, dass die Rechtsradikalen möglicherweise an die Macht kommen. Aber inzwischen sieht das ja nicht mehr ganz so aus. Die Wähler verhalten sich zum Teil taktisch. Man merkt ja, plötzlich sind die Grünen ziemlich stabil in den Umfragen im Parlament. Die SPD schwächelt, aber die ist noch da. Das heißt, die Linke ist dabei und da wird einfach, sage ich mal, so eine Sache projiziert, wie sie auch in Erfurt oder in Dresden jetzt im Augenblick funktioniert. Also ich habe noch nicht alles verloren. Gleichzeitig merkt man auch, wie sozusagen diese ganze Aufregung im Vorfeld dessen, Konzentration auf eine Person, einen Duftwasserverkäufer, der Selfies macht und vom Spiegel, wir haben uns ja schon drüber unterhalten, von anderen ziemlich hochgejatzt wird. Die werden immer alle zurückweisen, nein, wir berichten ja nur, aber ich glaube, diese ganze Art und Weise, da muss ich unser Zunft nochmal fragen, ob sie denn so leicht beeinflussbar ist, dass sie so einen Unsinn macht. Insofern sage ich mal, ja, Parteiprogramme spielen heute eine geringere Rolle. Es ist das Charisma, das ist das Auftreten. Und auch die alten Maßstäbe gelten nicht mehr. Früher, so in den 60er, 70er Jahren, da hörte ich noch oft, ein guter Politiker muss wie ein Gebrauchtwarenhändler solide sein, von dem man wirklich auch ein Auto kauft. Und da ist ja gar keine Frage, man hätte eher von Scholz eingekauft, von Herrn Sigismund nicht, auf keinen Fall, weil man sich sicher ist, man kriegt einen Schrotterlaube angedreht. Aber die Menschen sind inzwischen so stark beeinflussbar von Äußerlichkeiten, es ist nichts ausgeschlossen, wenngleich ich nach wie vor relativ ruhig bin.
Die Programme der Parteien, die scheinen nicht die Rolle zu spielen, der Wahlkampf schon und über bessere Argumente zählen da gar nicht. Also das ist, wie Sie sagen, irgendwie eine Stimmung, oder?
Es ist etwas passiert, darüber haben wir uns ja schon wiederholt hier in unserer Runde unterhalten. Es ist ein Grundraunen in Deutschland. Alles ist schlecht, alles ist schlimm. Es fällt zusammen. Es wird natürlich auch befeuert. Es gibt zum Teil hat es die Linke früher sehr stark gemacht. Die hat sich jetzt staatstragender entwickelt. Das ist erstmal sehr vernünftig an dieser Stelle. Auch die Frauen in dieser Partei spielen eine große Rolle. Wie überhaupt Frauen auch bei dieser Wahl eine große Rolle spielen. Die sind ja eher nachdenklicher, eher besonnener. Es sind ja, wenn man so einen archetypischen AfD-Wähler nehmen kann, ist nicht gut gebildeter jüngerer Mann. Ja, das ist sozusagen der Kern dieser ganzen Geschichte. Die Rentner sind auch relativ vernünftig, auch in Sachsen-Anhalt. Wir werden sehen, wie sich diese Gruppen zueinander verhalten. Ich hoffe, dass die Frauen einen Einfluss auf die Dinge nehmen. Aber wir wissen ja natürlich, sind viele Kluge weggegangen in den letzten 30 Jahren. Das heißt also, das ist nicht ganz einfach an dieser Stelle. Und Programme tatsächlich, die spielen keine größere Rolle. Das ist richtig. Es wird diese Grundstimmung, alles ist Mist, die nimmt viele Menschen mit und steckt auch Leute an, denen es eigentlich, wenn man die fragt, geht es eigentlich gar nicht so schlecht, sogar gut. Ja, aber dann kommt das nächste Aber und so weiter und so weiter. Also das ist etwas, was den Parteien, ob CDU oder SPD oder auch Grünen, nicht gelingt, sozusagen zu verändern. Das heißt also, diese Grundstimmung zu drehen, obwohl auch viele Daten darauf deuten, dass Deutschland gar nicht so schlecht durch diese sehr schweren internationalen und wirtschaftlichen Zeiten läuft. Ich habe jetzt gerade als gute Nachricht vernommen, dass im letzten Jahr 50% mehr Investitionen aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Da kann es ja gar nicht mit diesen Energiepreisen und den ganzen Dingen ja so entscheidend sein, wenn fast 100 Milliarden, vor allem auch die Briten investieren, die gehen von der Insel runter und gehen nach Europa und da gehen sie nach Deutschland. Das heißt, es ist Unsinn, was da uns alles eingeredet wird, aber alle sind aufgeregt, alle lieben die schlechten Nachrichten und die Folge dessen ist dann diese Grundstimmung, die dann Populisten in die Hand spielt.
Werden wir mal sehen nächste Woche, wie schlecht oder wie gut die Nachrichten sind. Wollen wir mal nach Thüringen kommen, in den Thüringer Landtag, oder haben Sie noch was zu Sachsen-Anhalt?
Ach, wir werden ja uns noch genug über Sachsen-Anhalt nächste Woche unterhalten müssen. Das reicht uns erstmal. Na gut.
Also Höcke und die AfD ist mit ihrem Misstrauensvotum gescheitert im Thüringer Landtag. Das war ja eigentlich abzusehen, aber was hat er damit bezweckt?
Na, ich lese und höre ja viel dazu. Da ist ja schon vieles Kluges gesagt worden. Also der Versuch, Chaos zu sehen, der Versuch, sozusagen die Stabilität der Regierung zu zerrütten. All diese Dinge sind klar. Es gibt ja auch einen äußeren Anlass. Das ist diese Geschichte mit dem Doktortitel von Mario Vogt. Aber man muss sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Gut, der hat Probleme mit einem Doktortitel. Auch mit einer Universität, die sich merkwürdig verhält. Da bin ich ja nach wie vor der Meinung, da müsste mal recherchiert werden, wer die Professoren waren, die diese Entscheidung getroffen haben, was die für einen politischen Hintergrund haben, was die für Intrigen vielleicht ausgesetzt sind. Man weiß es nicht, aber es ging ja hin und her und war nicht ganz klar, diese Entscheidung. Und dann kommt noch dieser AfD-affine Plagiatsjäger, der auf ihrer Honorarliste steht. Also das Ganze ist schon ein ganz schönes Gebräu. Aber ich will das nicht sozusagen wegwischen. Da ist ein Problem, das muss gelöst werden. Aber stellen Sie sich vor, in Thüringer Landtag tritt ein mehrfach verurteilter Rechtsradikaler an und will Ministerpräsident werden. Das heißt, allein die Blasphemie dieses Gedanken, dass da jemand, der rechtskräftig verurteilt ist, unbedingt Ministerpräsident werden will. Und natürlich neben ihm sitzt auch eine rechtskräftig verurteilte Parteifreundin, ja, also die auch noch wegen Finanzproblemen sozusagen verurteilt worden ist. Das zeigt ja einfach auch den Zustand dieser Partei und viele gehen darüber hinweg. Das wird gar nicht mehr erwähnt, dass es ein Rechtsradikaler ist, der dazu bei sich stellt. Also ich finde, es gibt eine Gewöhnung an diese Art von Politik. Die ist, tut uns allen nicht gut und wir sollten auch von Sachsen-Anhalt uns das anschauen. Genau, und dafür sorgen, wenn die nächste Wahl ist, glücklicherweise haben wir noch ein Stückchen Zeit bis dahin, dass wir genau an dieser Stelle auch ansetzen. Weil, wie kann es sein, dass ein verurteilter Täter im Thüringer Landtag Ministerpräsident werden will und niemand so sich so richtig aufregt. Was den Höcke selbst treibt, glaube ich, gibt es viele Argumente, die ihn analysieren, aber ich habe eins, was, glaube ich, aus dem Leben gegriffen ist und was gar keine Rolle spielt. Höcke schüttelt es vor Neid, dass der AfD-Spitzenmann in Sachsen-Anhalt so im Mittelpunkt steht und möglicherweise tatsächlich, wenn die Dinge für uns alle so dumm laufen, Ministerpräsident werden könnte, also weil er die absolute Mehrheit bekommt. Das ist etwas, was Höcke eigentlich für sich vorgesehen hatte. Er in Thüringen Ministerpräsident und von Thüringen aus dann Deutschland regieren später. Ja, das heißt also, dass an ihm vorbei, wo er doch über die Jahre hinweg diese Arbeit der Rechtsradikalen auch innerhalb der AfD betrieben hat. Er war ja mit einer der Ersten, der für den Brandsatz sorgte und auch für die Analyse, dass wir eine gesichert rechtsradikale Partei hier haben, dass er wirklich überholt wird von einem Duftverkäufer, von einem offensichtlich, sagen wir mal, Showtalent, ein bisschen kleiner als Donald Trump. Und er muss sozusagen hinterher hinken und hat dann vielleicht auch in dieser Partei nicht mehr den Einfluss wie jemand aus Sachsen-Anhalt. Ich glaube, das treibt ihn viel mehr. Insofern versucht er in so einer Situation die Öffentlichkeit zu suchen, so einen Klamauk zu machen, wo er genau weiß, dass da nichts rauskommt. Auch das BSW hat ja auch halbwegs gehalten und wir werden sehen, was ihr Partei da bringt. Am Tag der Wahl, da gibt es ja auch merkwürdige Entwicklungen. 15 Partei, Landespartei haben einen Brief geschrieben, ich meine ganz spontan natürlich, ja, ohne Sarah Wagenknecht ist wahrscheinlich dabei als Briefgestalter. Die wollten den Parteitag verschieben. Also es sind schon merkwürdige Dinge, die da gehen.
Deutschland wird ja von Berlin aus regiert, natürlich nicht nur. Wir haben ja, wir haben die Länder, aber Berlin ist auch schon Regierungssitz. Da gab es ja jetzt eine Klausur. Wissen wir jetzt, wie es weitergeht? Oder was war das nur Show, diese Regierungsklausur?
Naja, ich glaube, man hat in der Regierung neben den Dingen, die man sonst immer auch immer erzählt, doch erkannt, dass diese Stimmungslage geändert werden muss. Aber ich glaube, das geht nicht so, dass man hinstellt, Herr Merz lächelt, Herr Klingbeil lächelt und dann wird es alles gut werden. Das heißt, es müssen schon Signale bei den Menschen ankommen, es dreht sich gerade was. Das geht nicht so schnell, auch die vielen Milliarden, die zur Verfügung stehen. Wir sehen es ja aber in Erfurt. Ich meine, man kommt ja kaum durch die Stadt durch, überall wird gebaut. Die Leute fluchen, weil natürlich der Ring verstopft ist. Man weiß gar nicht mehr, selbst als Erfurter, wo kann man am besten durch, es sei denn, man hat ein Fahrrad für sie, dann geht es besser. Aber diese vielen Baustellen sagen auch, es ist viel Geld unterwegs, das ist viel Arbeit. Das heißt, es sind Arbeitsplätze bei uns hier, die sozusagen die Infrastruktur wird verbessert, die Leute arbeiten. Das heißt also, eigentlich sind das positive Sachen, wie man das in gute Stimmung ummünzt, das ist die Aufgabe der Politik. Da sehe ich aber im Augenblick niemanden, der die richtige Ausstrahlung hat. Das spielt in der Politik immer mehr eine Rolle, also nicht mehr die allein die Sachkompetenz, sondern auch das Showtalent. Und das Showtalent von Friedrich Merz ist ein sehr sprödes, glaube ich.
Ist es der Grund, warum er so schlechte Umfragewerte hat, weil er kein guter Showmaster ist? Oder liegt es an der Politik?
Ja, auch. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe anderer. Also als er nach vorne drängte, nach 20 Jahren Angela Merkel, die zu Unrecht im Augenblick immer wieder gescholten und für alles verantwortlich gemacht wird, sie hat sozusagen einen neoliberalen Grundgedanken des schwarzen Null, von dem alle begeistert waren. Auch wir haben sich ja viel darüber unterhalten, durchgesetzt, die Möglichkeit heute Milliarden Schulden zu machen und nicht an die Wand gepresst zu werden wie in Frankreich. Das ist die Voraussetzung, die Angela Merkel geschaffen hat. Das heißt, eigentlich müsste Merz jeden Tag ihr dankbar sein. Aber er hatte ein anderes Problem. Er ist natürlich als rechter CDU, als harter Sanierer angetreten, hat aber als erstes natürlich seine ganze Klientel auch in Sachsen-Anhalt. Die Ostverbände der CDU haben ja sehr stark für Merz votiert. Und plötzlich sagt er, ja, mit der schwarzen Null, das wird nicht mehr. Ich muss jetzt richtig Schulden machen und dann auch richtig, dass es kracht. Ich bin ja dafür. Anders ging es nicht an dieser Stelle. Aber diese Leute verstehen das nicht und glaubten eigentlich mit einem Friedrich Merz sozusagen, dass eine alte Art Bundesrepublik CDU aufersteht, die allein regieren kann. Das ist Unsinn. Wir sehen es ja an den Gesamtumfragen, wir sehen es an den Umfragen in Sachsen-Anhalt, wir sehen es an den Umfragen in Thüringen. Die CDU bleibt auf lange Sicht nichts anderes übrig, als sich mit anderen arrangieren. Und da sind wiederum seine Unterstützer in Ostdeutschland zum Beispiel, die sind eher der Meinung, dass sie vielleicht mit der AfD zusammengehen können, wenngleich in der ganzen Geschichte zu sehen ist, dass die Parteien, die das gemacht haben, die konservativen Parteien, untergegangen sind.
Wenn ein CIA-Chef nach Moskau reist, ich hätte gedacht, dass der sofort festgenommen wird, aber ist nicht so. Das ist ja dann eine Art Diplomat. Der CIA-Chef in Moskau klingt irgendwie wie ein Spionage-Thriller, oder?
Ja, 007. Ja. Ich habe mir das an dem Tag angesehen, wo das passierte, in den russischen Medien und auch in den Berichterstattungen der Nachrichtenagenturen der russischen. Da war ja fast den ganzen Tag die Rede davon, man wisse gar nichts davon. Ja. Im Internet kursierten schon die Fotos. Das ist ja auch ein spezielles Flugzeug, mit dem er angelandet ist. Das gibt es nicht so oft, das ist eine Spionagezentrale. Das heißt also, es ist natürlich aufgefallen, dass von Riga was rübergeflogen ist und plötzlich in Moskau auf Rollfeld stand. Trotzdem hatte Peskov, also der Sprecher von Putin, erstmal alles abgewiesen und dann hieß es doch nach einem Tag, ja, hier war einer und hat sich mit uns unterhalten. Interessant ist, dass Putin schon immer darauf gedrungen hat, dass die Diplomatie jetzt nicht auf den klassischen Kanälen verläuft, was ja auch Donald Trump nicht mag. Er schickt ja lieber einen Schwiegersohn als Verhandler, aber Herr Kushner ist doch wohl Leichtgewicht. Und aus diesem Grunde ist dann der CIA-Chef losgeschickt worden, weil Putin immer wieder gesagt hat, die Dienste sollen sich verständigen. Ja.
Absurd,
er ist ja ein Mann des KGB, eines Geheimdienstes. Er hat auch im Verhältnis zur Ukraine, wenn Verhandlungen waren, immer wieder darauf hingewiesen, die Dienste sollen sich verständigen. Und jetzt kam dieser Mann dahin, es wird weiter spekuliert, worum es ging. Ich bin davon überzeugt, die Sache mit dem sozusagen drohenden Übergriffen Putins auf ein NATO-Land ist im Augenblick ziemlich hochgeschraubt. Man muss es im Auge haben, man muss sehen, was da an Provokation ist. Wir haben es ja in Leipzig am Rollfeld gesehen mit diesen Drohnen. Aber ich gehe mal davon aus, die Amerikaner haben das größere Problem im Augenblick mit Blick auf die Wahlen im Herbst, ist der Iran. Und Russland ist ein großer Unterstützer Irans. Die schicken selbst Waffen dort, bekommen von dort Waffen. Ökonomisch geht es über das Kaspische Meer relativ einfach. Das kann niemand anders kontrollieren. Also ich glaube, die wollten den Russen deuten, also hört auf damit, das ist uns jetzt ernst und der Iran ist uns wichtiger als vieles andere. Insofern sage ich es mal, wir werden sehen, was da rauskommt. Irgendwann sickert es ja durch, aber im Augenblick hält sich das noch ganz gut. Ungewöhnlich sozusagen für eine solche Mission.
Haben Sie abschließend noch eine gute Nachricht oder war das mit den Investitionen in Deutschland schon die positive Nachricht?
Die ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Also wenn 100 Milliarden von draußen reingehen, das heißt, ich hatte ja schon kürzlich mal eine gute Nachricht gehabt, dass der berühmte Herr Musk, den ich ja nicht mag und Sie nicht mögen und er mit Vorsicht zu genießen ist. Im Übrigen hat der Kanzler ja in seiner Interview gestern Sommergespräch in der ARD gesagt, dass die Sachsen-Anhaltiner aufpassen müssen, dass niemand mehr bei ihnen investieren will. Das ist richtig. Ich glaube auch, die werden, falls sie sich in die falsche Richtung politisch entwickeln, große Schwierigkeiten haben wirtschaftlich. Aber ein Musk ist natürlich immer in der Lage noch zu investieren, denn er liebt ja die AfD. Ich hoffe es zumindest nicht, dass es passiert. Aber er hat ja angekündigt, sein Werk auszubauen und hier mehr zu investieren und so weiter. Das heißt also, so schlimm kann es mit Deutschland nicht sein. Aber auf der anderen Seite hatte ich eigentlich vorgehabt, Island zu nehmen. Aber die haben sich dagegen entschieden. Traurig, nicht gut. Ist zwar eine Stadt, die kleiner ist, also Island ist ein Land, das kleiner ist als Leipzig von der Bevölkerungszahl. Aber trotzdem wäre es nicht schlecht gewesen, wenn die in die EU gekommen wären. Sie sind gut organisiert, wären ein Nettozahler gewesen, was immer gut ist. Aber ich glaube, dass die Domstufen so gut gelaufen sind, dass sie schon vor der Premiere ausverkauft waren. Und das ist sozusagen fast 45.000 Leute, das sich angesehen haben. Ich finde das toll. Ich habe mal eine Begegnung in Madeira, wo ich mal war, vor Jahren gehabt, haben ein Ehepaar aus Düsseldorf kennengelernt und die haben geschwärmt von Erfurt und von den Domstufen, dass sie keine einzige dieser Aufführungen verpassen. Das finde ich ja doch eine gute Werbung für uns und eigentlich eine sehr gute Nachricht.
Mit diesem Bild enden wir für heute. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Ich bin eigentlich froh, dass ich nächste Woche mit Ihnen den Wahlausgang nicht besprechen muss. Das muss der Kollege Reinhardt machen. Dennoch drücke ich die Daumen uns allen, dass es demokratisch bleibt.
Es wird eine lange gute Nachricht.
Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Sergei Lochthofen.
Bis nächste Woche. Tschüss.